das ist der ICF Basel Podcast.
Was für ein spezieller Sonntag, was für eine spezielle Zeit wir erleben im Moment als Kirche, aber auch als Gesellschaft in der Schweiz, Deutschland und auf der ganzen Welt. Wer hätte das gedacht vor ein paar Wochen? Das war mal weit weg in den Medien in China. Für mich irrelevant. Und plötzlich kam es näher, plötzlich kam es nach Italien. Und jetzt ist es in der Schweiz und in Deutschland. Und Leute aus unserer Kirche sind am Coronavirus erkrankt. Leute aus unserer Kirche stehen vor dem Konkurs mit ihrem Business. Und die Welt ist in einem Lockdown. Die ganze Welt ist erschüttert. Das Virus zwingt uns in Quarantänen, löst eine globale Wirtschaftskrise aus und Panik macht sich breit. Wer hätte das vor ein paar Wochen vorausgeahnt? Ich glaube, niemand war auf das vorbereitet. Als wir die Nachrichten empfangen haben, dass wir keine Celebrations mehr durchführen dürfen und auf Livestream wechseln müssten, habe ich mir gedacht, ja gut, wir müssen unsere ganze Predigtplanung auch völlig neu jetzt aufgleisen, weil wir sind in unserer Hashtag Jesus Predigtreihe, in der wir uns auf Ostern vorbereiten. Ich habe gedacht, wir müssen das alles canceln, neu schreiben, damit es jetzt auch wirklich relevant bleibt in dieser Zeit. Und etwas, das mich wirklich fasziniert jetzt in dieser ganzen Krise, in der wir stehen, ist, dass die Predigtthemen, die vor Monaten bereits bestimmt worden sind, vor Monaten, dass die jeden Sonntag perfekt passen. Wir müssen da nichts ändern. Das trifft jeden Sonntag ins Schwarze. Und für mich persönlich, ist das ein kleines Anzeichen dafür, neben ganz vielen anderen Anzeichen, aber für mich ist das ein kleines Anzeichen dafür, dass auch wenn niemand von uns diese Corona-Krise geahnt hat und vorbereitet war darauf, dass Gott nicht davon überrascht wurde. Für mich ist es ein Zeichen, dass Gott darauf vorbereitet war und auch ist. Auch wenn die Welt und vielleicht auch dein persönliches Leben im Moment in die Krise stürzt, lass mich dir sagen heute, Gott ist immer noch Gott. Gott regiert immer noch. Gott hat es immer noch im Griff und wir dürfen jetzt denn mehr ihm vertrauen. Die Zeit ist nicht gekommen, um unseren Glauben und unser Vertrauen in Jesus beiseite zu legen, weil die Krise gekommen ist, sondern mehr denn je dürfen wir Jesus neu vertrauen, weil wir wissen, nicht Corona regiert die Welt, sondern Jesus. Die Bibel sagt uns immer wieder, wie solche Krisen oder Katastrophen einzuordnen und zu interpretieren sind. Und sie bezeichnet solche Katastrophen als Wehen bei einer Geburt. Wie Wehen vor einer Geburt. Ja, die sind schmerzhaft. Ja, die sind vielleicht schlimm. Aber danach folgt Wunderbares. Neues Leben. Etwas, das mir beim Geburtsvorbereitungskurs geblieben ist, neben all den Gebärpositionen und Atemtechniken, die wir da gelernt haben, also die Frauen, die Männer saßen da, nichts ahnend, was sie erwartet. Das, was mich erinnert, was ich immer wieder in meinem inneren Ohr höre, jetzt gerade in dieser Zeit, sind die Worte der Hebamme. Die hat gesagt, Frauen, auch wenn die Wehen ganz schlimm werden und ihr meint, die Kraft zu verlieren und die Hoffnung aufzugeben, hört mir zu, ihr lieben Frauen, ihr seid anatomisch, medizinisch so gebaut, dass ihr das tun könnt. Ihr seid dazu fähig, habt keine Angst, verliert die Hoffnung nicht, wenn es schlimm wird. Das Baby kommt, euer Körper weiß, was er zu tun hat. Und ich möchte zum Start in diese Predigt sagen, die ich vielleicht wie so eine kleine Geburtsvorbereitungspredigt jetzt ansehe. Habt keine Angst, erschreckt nicht. Auch wenn es vielleicht schlimm ist, auch wenn es uns vielleicht trifft, auch wenn wir vielleicht erschüttert werden, habt keine Angst. Gott sagt uns, das sind lediglich Wehen für das, was kommt, für wunderbares neues Leben, das Gott schafft. Und wir sind in unserer Hashtag Jesus-Reihe, in der wir uns die Passanacht aus dem Alten Testament genauer anschauen. Die Passanacht, wie Gott die Israeliten aus der Sklaverei in einer Nacht befreit hat. Und wir vergleichen das mit Jesus und schauen, was Ostern und das Kreuz und die Auferstehung von Jesus in diesem Licht vom Alten Testament in der Passanacht bedeutet. Und für die, die vielleicht letzte Woche verpasst haben, schaut euch den Podcast auf YouTube oder auf wo auch immer nach. Ralf hat da gepredigt, aber ich mache kurz einen Rückblick für die, die es vielleicht verpasst haben. Die Israeliten, die sind in der Sklaverei, oder? 430 Jahre werden sie durch die Ägypter in Zwangsarbeit unterdrückt. Und sie müssen schuften 430 Jahre lang und sie leiden. Und es heißt in der Bibel, dass Gott ihr Leiden sieht und ihre Schreie hört. Und weil er sie liebt, greift Gott ein. Weil er sie liebt, kommt Gott persönlich und beginnt sie zu befreien. Wir lesen in dieser Geschichte, dass Gott 9 Plagen schickt über die Ägypter, über die Sklaventreiber. Aber der Pharao, der ist hartnäckig und lässt die Israeliten nicht gehen. Und deswegen schickt Gott die 10. Plage. Und er kündigt an, in einer Nacht werden alle Erstgeborenen sterben im Land Ägypten. Und darum weist Gott jede Familie der Israeliten an, in dieser Nacht ein einjähriges Tier, das Passahlamm, zu schlachten, das Blut dieses Lammes, dieses geschlachteten Lammes zu nehmen und an die Türpfosten zu streichen, um so vor diesem Gericht, vor diesem Befreiungsgericht verschont zu werden. Und hier steigen wir gleich ein heute in diese Geschichte. Gott gibt den Israeliten mehrere Anweisungen. Er sagt ihnen, schlachtet nicht nur das Tier, streicht nicht nur das Blut an die Türpfosten, sondern er sagt ihnen jetzt speziellerweise und interessanterweise, er sagt ihnen, esst dieses Tier auf. Und zwar voll und ganz. Ich möchte euch das vorlesen. Im 2. Mose Kapitel 12, 9 bis 11. Gott sagt den Israeliten, nichts davon dürft ihr roh essen oder im Wasser gekocht, sondern am Feuer gebraten. Den Kopf mitsamt den Schenkeln und den inneren Teilen. Und nichts dürft ihr bis zum Morgen übrig lassen. Moment mal. Die müssen das Tier ganz essen. Also versteht mich nicht falsch, ich mag ein gutes Steak. So ein Filetstück vom Lamm ist mir egal. Das mag ich. Aber die müssen, Gott will, dass sie das ganze Tier essen. Den Kopf, die Innereien und die Knochen. Das ist ja eklig, oder? Das ist eklig. Was soll das, Gott? Und zum Glück hat Gott Erbarmen, wie wir im nächsten Vers lesen. Er sagt, was aber übrig bleibt bis zum Morgen, sollt ihr im Feuer verbrennen. Und alle vegetarischen Familienmitglieder in diesen Sklavenheuen waren erleichtert, oder? Und gesagt, oh, Gott sei Dank, bist du gnädig, Gott. Aber offensichtlich ist es Gott ein Anliegen, dass das ganze Lamm verzehrt wird, ob vom Menschen oder vom Feuer. Und jetzt geht Gott aber noch weiter und sagt, wie sie es essen sollen im nächsten Vers. Und so sollt es ihr essen, heißt es. Die Hüften gegürtet, die Schuhe an den Füßen, den Stab in der Hand. Ihr sollt es in Eile essen. Ein Passa ist es für den Herrn. Gott will nicht nur, dass dieses Lamm ganz verzehrt wird, sondern auch, dass es im Stress und im Bereitschaftsmodus verzehrt wird. Mit der richtigen Kleidung, jederzeit bereit, um aufzubrechen. In anderen Worten, diese Nacht ist nicht zum Schlafen da, sondern zum Wachbleiben. wach zu bleiben für den Moment der Befreiung. Und die große Frage ist, warum will Gott das? Warum? Was soll das? Letzte Woche haben wir gehört, dass Gott die Israeliten anweist, dieses Passahlamm als Familie zu essen. Und wir haben gelernt, dass das auf eine zentrale geistliche Wahrheit hindeutet, dass Gott Befreiung will, aber Befreiung nie ohne Gemeinschaft stattfindet. Ohne Befreiung keine Gemeinschaft. Und gerade in der Zeit von diesem absolut notwendigen, übrigens absolut notwendigen Social Distancing, hört auf, solche Videos zu verschicken, die das verharmlosen, das ist unverantwortlich, okay? In einer Zeit vom Social Distancing ist das eine Herausforderung für uns, weil Freiheit gibt es nicht ohne Gemeinschaft, aber umso dankbarer sind wir für Technologien wie ein Livestream jetzt, dass ihr mich hört, oder vielleicht auch für ein Telefon oder WhatsApp, Videocalls, was auch immer. Wir müssen sozial im Kontakt bleiben. Wir sind für Social Physical Distancing, für das sind wir, aber wir sind gegen Social Distancing. Versteht ihr, was ich meine? Ohne Gemeinschaft keine Freiheit. Aber was sagt uns das jetzt heute? Sie müssen das Passahlamm ganz essen. Und Sie müssen es schnell essen, in Eile essen und wach bleiben. Welche geistlichen Wahrheiten können wir daraus lernen? Wie können wir dabei Jesus und Ostern besser verstehen? Und ich habe zwei Vorschläge, welche geistliche Wahrheiten dahinter stehen. Und diese zwei Vorschläge haben sehr viel miteinander zu tun. Erstens, Jesus gibt's nur ganz. Jesus gibt's nur ganz. Genauso wie auch das Passahlamm ganz verzehrt werden soll, so will auch Jesus nicht nur teilweise, sondern ganz von dir aufgenommen werden. Gott ist es ein großes Anliegen, dass das Passahlamm ganz verzehrt wird. Mit allem, was dazugehört. Nicht einfach das Genießbare, das Angenehme, sondern alles. Schau, auch Jesus gibt's nicht nur halb, sondern immer nur ganz. Entweder du folgst Jesus nach oder nicht. Du kannst dir nicht einfach die angenehmen, schmackhaften Aspekte und Aussagen von Jesus herauspicken, so pick and choose, ja, das gefällt mir, das tut mir gut, du kannst nicht einfach das rauspicken und alles Schwerverdauliche, alles Sperrige einfach ignorieren. Jesus ist nicht einfach ein nettes Accessoire in unserem Leben, das unser Leben ein bisschen schöner macht, ein bisschen verbessert, ein bisschen noch ein Tüpfchen aufs I setzt. Jesus ist nicht einfach ein Accessoire, sondern Jesus ist alles in unserem Leben. Und du fragst dich jetzt, warum sage ich das in der jetzigen Zeit von der Corona-Krise? Aus einem ganz einfachen Grund, weil wir sehnen uns ja alle nach Frieden, nach Ruhe, oder? Und das verspricht uns Jesus. Er sagt uns, kommt zu mir, die ihr schwer beladen seid, ich will euch Ruhe geben. Jesus gibt uns Ruhe, Frieden, der den Stand übersteigt. Amen, oder? Aber schau, ich sage das jetzt extra und es steht so in meinen Notizen. Das sage ich jetzt nicht einfach unvorbereitet, sondern ich meine das, was ich jetzt sage. Wir können nicht einfach zu Jesus gehen und uns seinen Frieden abholen wie bei einem Automaten und all die Aussagen weglassen, die vielleicht eben nicht Frieden stiften, sondern Unruhe und die sperrig sind und konfrontierend sind. Versteh mich nicht falsch, natürlich gibt es Frieden bei Jesus. Natürlich können wir Zuflucht finden bei ihm in der Angst, natürlich. Aber wir können nicht einfach Frieden holen, ohne je auf diese Worte zu hören, die vielleicht auch Unruhe stiften. Ich kann nicht nur das Filet vom Lamm essen. Gott will, dass ich alles esse. Und Jesus hat ganz viele Dinge gesagt, die unheimlich konfrontierend, unheimlich sperrig, unheimlich unverdaulich und unangenehm sind. Und schau, diese Aussagen von Jesus, die legen wir gerne beiseite, inklusive mir. Ach, wie schön ist es doch, einfach über diese Stellen darüber zu lesen in der Bibel, die vielleicht unangenehm sind. Nee, das brauche ich jetzt nicht. Das mache ich genauso. Aber schau, wahren Frieden, der jeglichen Verstand übersteigt, der kommt erst oft dann, wenn wir vorher von Jesus auch aufgeschreckt worden sind. Wahrer Frieden, der jeglichen Verstand übersteigt, kommt von Jesus, aber vielleicht manchmal erst dann, wenn wir von ihm auch wirklich wachgerüttelt worden sind. Man könnte auch sagen, bei Jesus gibt es keine Gnade ohne Wahrheit. Es gibt bei Jesus keine Liebe ohne Konfrontation. Es gibt kein Erbarmen ohne Gericht. Es gibt keinen Sieg ohne Kampf. Es gibt keine Auferstehung ohne Kreuz. Und es gibt keine Geburt ohne Wehen. Jesus gibt Frieden, ja, Jesus gibt Frieden, der den Verstand übersteigt, über jede Situation hinweg. Aber Jesus reißt uns manchmal auch aus dem Schlaf. Und genau dieses Wachrütteln ist manchmal nötig, bevor wir überhaupt diesen wahren Frieden finden können. Und das führt mich zu meinem zweiten Punkt, der sehr eng mit dem ersten zusammenhängt. Jesus gibt's nur wach. Jesus gibt's nur wach. Die müssen die ganze Nacht wach bleiben, bereit, um loszugehen, die Hüften gegürtet. Und es ist interessant, weil Jesus zitiert genau diesen Satz aus dieser Passanacht, wenn er zu seinen Jüngern spricht. Er sagt ihnen im Lukas 12, Vers 35, eure Hüften sollen gegürtet sein und eure Lichter angezündet sein. Und er sagt es im Kontext zu den Jüngern als Warnung. Seid wachsam. Verpennt nicht das, was Gott tun will. Seid ready. Seid bereit. Und glaub mir, immer wenn Jesus oder auch sonstige Autoren im Neuen Testament über Wachsamkeit und Bereitschaft reden, vertrau mir, ist das immer unangenehm. Dann mag ich das nicht. Warum? Weil es anstößig ist. Warum mag ich es nicht? Weil es eben unverdaulich ist. Weil es für mich unangenehm ist. Wer möchte schon aus dem Schlaf gerissen werden? Niemand, oder? Aber all diese Aussagen von Jesus und den sonstigen Autoren im Neuen Testament, die über Wachsamkeit und Bereitschaft reden, die ergeben jetzt, vor allem gerade jetzt in dieser Corona-Situation, viel mehr Sinn. Ich möchte euch etwas vorlesen. Jesus redet das Ganze mit dem Gegürtetsein im Kontext von, er redet vorher über Geld und Besitz, über Sicherheiten unseres Lebens. Er erzählt die Geschichte von einem Bauern, der eine ertragreiche Ernte eingefahren hat. Ich möchte euch vorlesen, wie jetzt dieser Bauer mit diesem Wohlstand umgeht, mit dieser ertragreichen Ernte. Im Lukas 12, Abvers 16 bis 21. Das Land eines reichen Mannes hatte gut getragen. Da dachte er bei sich, was soll ich tun? Ich habe keinen Raum, wo ich meine Ernte lagern kann. Der war so erfolgreich, so gesegnet, dass er ein Problem hatte, dass er seinen Segen, dass er zu viel hatte. Und dann denke ich, was soll ich tun? Was soll ich nur mit meinem Reichtum und Segen tun? Ja, vielleicht zum Beispiel denen geben, die vielleicht weniger haben, vielleicht denen geben, die hungern, vielleicht zum Beispiel. Aber jetzt kommt er auf die geniale Idee und er sagte, das werde ich tun. Ich werde meine Scheunen abbrechen und größere bauen. Und dort werde ich all mein Getreide und meine Vorräte lagern. Dann werde ich zu meiner Seele sagen können, Seele, du hast reichen Vorrat da liegen für viele Jahre. Ruh dich aus, iss, trink und sei fröhlich. Leute, das entspricht mir. Das mag ich. Ruhe, essen, trinken, fröhlich sein. Ist das nicht das, was Jesus uns verspricht? Jetzt schau mal, was Jesus sagt, was Gott zu diesem Mann sagt im nächsten Vers. Gott aber sagte zu ihm, du Narr, noch in dieser Nacht fordert man deine Seele von dir zurück. In anderen Worten, wach auf! Wach auf aus deinem Traum! Was du aber zurückgelegt hast, wem wird es gehören? So geht es dem, der für sich Schätze sammelt und nicht reich ist vor Gott. Dieser Text ist so hochaktuell. Man könnte auch anstatt diesem Mann unsere westliche Welt einfügen. Und Gott sagt uns, wacht auf! Westliche Welt, dein Wohlstand, deine Gesundheit, das ist sowas von fragil. Du hast keine Ahnung, was morgen ist. Es braucht nicht viel. Und alles bricht zusammen. Und diese Situation mit dem Coronavirus ist ja eigentlich verrückt, oder? Ein kleines Virus, minzig klein. Wir können es nicht mal sehen. Wir können es nicht fassen, wir können es nicht riechen. Ein kleines Ding ist fähig, innerhalb von ein paar Wochen die ganze Welt zu erschüttern. Innerhalb von ein paar Tagen bricht die Wirtschaft zusammen. Und in unseren Grundfesten werden wir erschüttert, in unserer westlichen, doch so weit entwickelten Gesellschaft, die wir auf dem einen Wohlstand haben wegen dieser globalisierten Welt, weil es Menschen gibt, die arm sind und arbeiten unter schlechten Bedingungen und wir profitieren von diesen Zwangsarbeiten. Und wegen dieser globalisierten Welt kommt jetzt so ein Virus und in wenigen Wochen erschüttert er unsere ganze Gesellschaft. Es gibt eine Wirtschaftskrise, das Gesundheitssystem bricht zusammen und es wird deutlich, auf welch fragilem Fundament eigentlich wir gegründet sind. Wie wenig es braucht, dass alles zusammenbricht. Jakobus im Neuen Testament bringt das mal so auf den Punkt. Und das ist auch so ein Vers, den ich immer gerne weglasse. Ah, der stößt mir an. Als junger Mensch habe ich immer, komm, das ist ein Knochen, boah, spuck ich aus, will ich nicht runterschlucken, das mag ich nicht. Jetzt schau mal, was der sagt. Er redet zu reichen Leuten. Das ist so aktuell, das könnte man in der Zeitung so unverändert jetzt publizieren. Und alle würden sagen, oh, das macht Sinn. Schau mal, was er sagt. In Jakobus Kapitel 4, Verse 13 bis 14. Nun zu euch, die ihr sagt, die Reichen, die westliche Welt. Heute oder morgen werden wir in die und in die Stadt reisen. Dort werden wir ein Jahr lang Geschäfte machen und viel Geld verdienen. Und jetzt kommt die Antwort von Jakobus für diese reichen Leute, die sich solche Pläne schmieden. Woher wisst ihr denn, was morgen sein wird? Was ist euer Leben? Es gleicht einem Dampfwölkchen, das aufsteigt und sich sogleich wieder auflöst. Jakobus sagt, du hast absolut keine Ahnung, was morgen ist. Du hast es nicht in der Hand, du bist wie eine kleine Dampfwolke. Du bist wie eine kleine Dampfwolke. Schau, Coronavirus hin oder her, um das geht es gar nicht. Coronavirus hin oder her, ob du zu einer Risikogruppe gehörst oder nicht, ob es dich jetzt wirtschaftlich existenziell betrifft im Moment oder nicht. Wir alle haben unser Leben nicht im Griff. Wir alle sind wie eine Dampfwolke, kommen und vergehen. Unser Leben ist nicht stabil, wir sind fragil. Jakobus sagt uns, du bist wie eine kleine Dampfwolke, die aufsteigt und zugleich wieder verpufft. Vor 3 Tagen bekam ich eine SMS und einen Anruf, dass eine gute Freundin von uns einen schweren Autounfall hatte, von der Seite erwischt wurde, es war nicht ihre Schuld, und ambulant ins Spital gebracht werden musste. In dieser Corona-Zeit denke ich, es ist vielleicht nicht der beste Moment, jetzt notfallmäßig ins Spital eingeliefert zu werden, oder? Zum Glück kam sie mit einem leichten Schleudertrauma davon. Aber ich habe dann zu meiner Frau gesagt, schau, es könnte sein, dass unsere liebe Freundin jetzt tot ist. Und es hätte auch sein können, dass ihre kleine Tochter mit dem Auto gewesen wäre und auch tot wäre. Und schau, in dieser Hinsicht ist das Coronavirus sogar was Gutes. Schau, das Coronavirus entreißt uns nicht die Kontrolle unseres Lebens. Aber es reißt uns aus der Illusion, dass wir unser Leben je selbst in Kontrolle gehabt hätten. Schau, in anderen Ländern ist das eine Realität, mit der die Leute ständig konfrontiert sind. In anderen Ländern, die nicht so wohlhabend sind wie wir, müssen sich Menschen die ganze Zeit mit existenziellen Fragen abgeben. Und die haben viel besser gelernt, damit umzugehen. Und wir im Westen. Wir drehen durch, wir halten es nicht aus, deswegen müssen wir Toilettenpapier horten. Wir halten es nicht aus, oder wir sind uns das nicht gewohnt. Aber auch wir in der Schweiz und in Deutschland sind nicht mehr wie eine Dampfwolke. Und es ist eine gute Einsicht, für die uns Jesus wachrütteln möchte. Schau, ich bin überzeugt, Gott hat dieses Coronavirus nicht gesendet. Das kommt nicht von Gott. Aber er kann diese globale Erschütterung sehr wohl brauchen zum Guten. Dass wir wach werden für das, was wirklich zählt. Dass wir endlich aufwachen aus unserem westlichen Traum des Wohlstandes und der Sicherheit und wach werden für das, was wirklich zählt, nämlich Jesus und nämlich den ganzen Jesus, okay? Den ganzen Jesus. Als ich im Word geschrieben habe, vor ein paar Wochen, als ich diese Predigtreihe im ICF Baseland und Lörrach gestartet habe, ich habe das euch damals auf der Bühne schon erzählt, ich möchte es aber nochmal wiederholen, als ich im Word geschrieben habe, wir werden uns in dieser Serie gemeinsam auf Ostern vorbereiten. Habe ich das so geschrieben? Und ich habe das Wort vorbereiten falsch geschrieben. Und mein Autokorrekturprogramm hat mir das angezeigt und hat das so rot unterstrichen. Und dann habe ich einen Rechtsklick drauf gemacht und den Vorschlag angenommen zur Korrektur. Und das kam dabei raus und ich möchte euch das vorlesen. Der Satz stand dann plötzlich so da. Wir werden gemeinsam an Ostern vorbeireden. Und ich weiß, es ist mega komisch jetzt, wenn ich hier live predige, weil ich höre niemanden, der lacht. Aber wahrscheinlich hast du jetzt gelacht. Ist auch gut so, okay? Ist auch gut so. Und dann habe ich gesagt, nee, das kann nicht sein. Nochmal Rechtsklick drauf. Nochmal verbessern lassen. Dann kam das raus. Wir werden gemeinsam an Ostern vorbeireiten. Und ich habe damals gesagt, nein, lasst uns wach sein. Und ich denke, dass das dieses Jahr nicht passiert. Ich bin überzeugt, dass es nicht geschieht. Ich glaube, dass wir eine Erweckung sehen werden. Ich glaube, dass wir erleben werden, wie ein globales Wachwerden stattfinden wird. Ein globales Wachwerden für Jesus und zwar den ganzen. Corona sei Dank. Normalerweise kommt Ostern wie jedes Jahr und jedes Jahr reitet das so an uns vorbei. Und der Tod und die Auferstehung von Jesus, die Kraft, die eigentlich dahinter steht, verpennen wir jedes Jahr, weil wir nicht den ganzen Jesus aufnehmen und all seine Aussagen, die uns vielleicht existenziell herausfordern, einfach so im Autokorrekturmodus beiseite lassen und sagen, ah ja, komm, das ist nicht so angenehm, brauche ich jetzt nicht. Aber nicht dieses Jahr. Nicht dieses Jahr. Und ich bete, dass wir wach werden für das, was wirklich zählt. Für Jesus und nämlich den gesamten Jesus. Und ich bete, dass wir bereit sind und wach sind für das, was Gott am Tun ist in unserer Welt, jetzt gerade in unserer Schweiz und in Deutschland. Vielleicht werden wir wach für unsere völlige Abhängigkeit zu Gott. Vielleicht werden wir wach für die Begrenztheit unseres Lebens. Vielleicht fangen wir wieder an zu beten. Vielleicht werden wir wach für die Prioritäten Gottes. Vielleicht werden wir im Westen endlich wach für die Menschen, die schon lange unter existenziellen Nöten leiden. Vielleicht werden wir wach für all diese Flüchtlinge, die an unseren Grenzen stehen und nicht hineinkommen, weil wir nicht die Empathie haben, was es heißt, wenn jemand existenziell verunsichert ist und der Boden unter den Füßen weggenommen wird. Vielleicht werden wir wach und sind, wenn diese Corona-Krise vorbei ist und wahrscheinlich ein neuer Flüchtlingsstrom kommt, vielleicht sind wir als Christen dann wach, weil wir mitfühlen können und dann können wir sie aufnehmen. Vielleicht werden wir als Christen wach für den ganzen Jesus. Vielleicht drehen wir uns dann weniger um unser Gebäude, um unseren Wohlstand und unsere Sicherheiten, sondern um sein Reich. Amen. Schau, es gibt Frieden für dich. Es gibt Frieden für dich, der jede Vernunft übersteigt. Aber nur, wenn du für die Realität aufgeweckt wirst, dass der Friede, dass dieser Friede nicht in deiner Hand liegt, sondern alleine in Gottes Hand. Vielleicht gehörst du jetzt zu den Personen, die existenziell erschüttert werden durch diese Corona-Krise. Deine Firma droht der Konkurs, du verlierst deinen Job, dein Einkommen und du hast Angst und du siehst schwarz für die Zukunft. Und du merkst, wie dir der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Und ich möchte dich ermutigen heute. Du bist in der idealen Position. Du bist in der perfekten Verfassung, dich jetzt auf den ganzen Jesus völlig einzulassen. Du in deiner Situation hast das Vorrecht und den Vorteil, dass du jetzt wirklich wach bist für Jesus. Und zwar den ganzen. Und die Kraft von Ostern, die Kraft von seinem Tod und von seiner Auferstehung steht dir wie nie zuvor zur Verfügung. Und wir werden nachher für dich und deine Situation beten. Aber du sollst wissen, du hast ein Privileg. Du bist sowas von wach und kannst Jesus jetzt wirklich ganz aufnehmen und dich wirklich völlig auf ihn verlassen. Vielleicht zählst du auch zu denen Personen, die nicht zu den Risikogruppen gehören. Vielleicht bist du Student oder du bist gesundheitlich nicht gefährdet in dem Sinne und vielleicht bist du auch beruflich nicht so existenziell aufgerüttelt und gefährdet. Aber vielleicht merkst du auch heute, und ich hoffe, dass du tust, dass auch du aufgeweckt wirst für deine Vergänglichkeit. Dass auch du merkst, du hast dein Leben nicht im Griff. Und vielleicht musst auch du heute endlich ganze Sache mit Jesus machen. Vielleicht hast du Jesus als nettes Accessoire in deinem Leben behandelt. So, wenn er passt, wenn es mir hilft, ja, dann vielleicht, dann macht's schön. Aber schau, Jesus möchte nicht dein Accessoire sein. Das gibt's gar nicht. Jesus möchte dein Anker sein. Jesus ist dein Fundament. Wenn alles zusammenbricht, wenn nichts mehr hält, wenn alles schief geht, ist Jesus dein Fundament, das trägt. Er alleine ist unsere Hoffnung. Und vielleicht ist es heute auch an dir, dass du aufhörst, Jesus als Accessoire zu behandeln und ihn völlig aufnimmst und ihm völlig vertraust für dein Leben. Vielleicht siehst du jetzt diesen Livestream oder den Replay dieses Livestreams und du bist gar nicht ein Kirchgänger, du bist vielleicht gar nicht Christ. Aber du hast das jetzt über Social Media mitbekommen, du hast diese Predigt jetzt dir angehört. Vielleicht ist heute der Moment, wo du dein Vertrauen auf Jesus setzt. Mit all seinen Ansprüchen, mit all den Privilegien. Vielleicht ist heute der Moment, wo du ihn zum ersten Mal völlig aufnimmst. Und vielleicht bist es eine, vielleicht gehörst du jetzt zu diesen Personengruppen, die ich jetzt angesprochen habe. Und ich möchte dich ermutigen, nimm den ganzen Jesus jetzt auf. Sei wach für den Moment. Tu es. Ich möchte jetzt eine Zeit nehmen, wo wir zusammen beten. Aber vorher möchte ich noch kurz auf ein Detail, was vielleicht gar nicht so ein Detail ist, in dieser Geschichte hinweisen. Vielleicht bist du jetzt auch hier und du hörst diese Worte von Jesus und du denkst dir, das ist zu krass. Diese Ansprüche von Jesus sind zu krass. Und vielleicht ist es zu sperrig für dich und du merkst, wenn ich das jetzt esse, dann verschlucke ich. Und vielleicht ist es zu unangenehm oder was auch immer und du merkst, du hast nicht die Kraft, die Radikalität der Worte von Jesus jetzt wirklich anzunehmen und umzusetzen. Ich möchte dir zwei Punkte mitgeben zum Schluss. Erstens, du hast sowieso keine andere Wahl. Irgendwann musst du es sowieso tun. Aber zweitens, es gibt gute Nachricht für dich. Es gibt auch Gnade für dich und für uns alle. Schau, auch die Israeliten mussten nicht alles herunterwürgen. Die konnten das, was sie nicht ertragen konnten, ins Feuer werfen. Und das Feuer steht in der Bibel oft für das Gericht Gottes. Und schau, Jesus ist für uns am Kreuz gestorben als wahres Passahlamm und hat das ganze Gericht getragen, damit wir nicht das ganze Gericht selbst tragen müssen. Er ist an unserer Stelle gestorben, wie das Passahlamm damals für die Israeliten. Wir müssen nicht alles aufessen, wir müssen nicht alles tragen, aber wir dürfen es nicht beiseite legen. Das heißt nicht, dass es keinen Anspruch mehr auf uns hat. Feuer steht in der Bibel auch für Gebet. Vielleicht merkst du jetzt, das ist ein Brocken von Jesus, den kann ich nicht aufnehmen. Das ist zu krass, da möchte ich dich ermutigen. Leg ihn nicht einfach beiseite, sondern lass dich herausfordern. Werd wach, lass dich auf Jesus ein. Aber wenn du merkst, das geht jetzt nicht, dann in der Bibel steht Feuer auch für Gebet. Du kannst das auch ins Feuer werfen und zu Gott beten. Sag Gott, das ist zu krass für mich. Hilf mir. Hilf meinem Unglauben. Ich glaube, aber hilf meinem Unglauben. Es gibt immer einen Weg mit Gott. Aber ich möchte, dass du dich auf ihn einlässt. Jetzt gerade in diese Zeit. Wir werden jetzt dann gleich singen. Ich möchte beten, wenn du merkst, du bist das. Das spricht dich an. Es ist jetzt Zeit für dich, wach zu werden für Jesus. Es ist vielleicht Zeit für dich, als Familienvater Verantwortung zu übernehmen, geistliche Verantwortung in deine Familie zu übernehmen, weil wir uns nicht mehr in Small Groups und so weiter treffen können. Vielleicht merkst du, du bist jetzt gemeint. Dann lass das nicht an dir vorbeireiten lassen. Ich möchte nicht an dir vorbeireden. Ostern gilt dir. Jesus gilt dir. Nimm ihn auf. Und wenn das du bist, dann bet jetzt mit mir mit. Bet jetzt mit mir mit. Du zu deinem Gott, du zu deinem Jesus. Mit ganzem Herzen. Jesus, ich stehe heute vor dir. Gott, ich stehe vor dir. Und ich sehe, dass ich mein Leben nicht im Griff habe. Ich habe meine Gesundheit nicht im Griff. Ich habe meinen Reichtum nicht im Griff. Nur du hast es im Griff. Und Gott, ich gebe dir mein Leben. Jesus, ich vertraue dir mein Leben an und ich möchte dich jetzt ganz aufnehmen. Jesus, ich danke dir, dass es Gnade gibt bei dir. Es gibt Anspruch und Konfrontation, aber die Gnade ist immer größer. Und ich danke dir, dass ich kommen kann, wie ich bin, mit meinen Schwächen, mit meinen Ängsten, mit meiner Unsicherheit. Jesus, du schenkst Frieden, Frieden, der jeden Verstand übersteigt. Was auch kommt, Jesus, wir wissen es nicht. Aber was wir wissen, Jesus, dass du Bestand hast. Du vergehst nicht. Auch wenn alles zusammenbricht, wir haben dich. Und ich danke dir dafür, Jesus. Und ich bete jetzt, Gott, für all diese Geschäfte und Businesses, die vor dem Konkurs stehen. Leute aus unserer Kirche, die erkrankt sind, Jesus, danke dir, dass du eingreifen kannst. Ich danke dir, dass du Türen öffnen kannst, dass wir lernen und sehen dürfen, was es heißt, dir zu vertrauen. Ich danke dir, Jesus, dass du Neues tust, dass du Neues schaffst. Und ich bitte dich für Geduld und Kraft in diese Zeit der Wehen. Jesus, dein Heiliger Geist ist in jedem Wohnzimmer, in jedem Screen. Alle Leute, die das jetzt sehen, Jesus, du bist präsent. Du bist auferstanden. Du bist nicht an einen Ort gebunden, sondern du bist überall, Jesus. Und ich danke dir für das. Amen.